SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Außer Spesen nichts gewesen. Die Gesetzesänderung für mehr Wettbewerb und günstigere Preise scheitert im Parlament. Bahnfrei am Ceneri. Die Aufträge für den Ausbau müssen nicht neu ausgeschrieben werden, entscheidet das Bundesgericht. Dann Exodus aus dem Gazastreifen. Tausende Palästinenser fliehen nach Europa. Und die Schweizer Berufsmeisterschaften sind eine Werbeplattform für die Lehre. Doch diese sei ein Auslaufmodell, sagt der Bildungsexperte Walter Zimmerli.
Anders als viele Unterstützer vom Berufsbildungssystem sagen, ist es eben so, dass sie mit einem akademischen Abschluss in der Regel sehr viel bessere Berufschancen haben und eine geringere Lebensarbeitslosigkeit.
Der Uniprofessor ist unser Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio Brigitte Kramer. Die Schweiz ist und bleibt ein teures Pflaster. Das Parlament will nicht mit einem griffigeren Kartellgesetz gegen hohe Preise vorgehen. Der Nationalrat hat es heute zum zweiten Mal abgelehnt, das Gesetz zu revidieren. Es ist somit vom Tisch. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Eine schlankere und stärkere Wettbewerbsbehörde und schärfere Bedingungen für Preisabsprachen. Damit wollte der Bundesrat gegen die überhöhten Preise in der Schweiz, vor allem bei ausländischen Markenprodukten, vorgehen. Doch der Widerstand gegen das neue Gesetz war von Anfang an groß, und zwar von allen Seiten. Wirtschaftsvertreter wehrten sich gegen eine allzu starke Wettbewerbsbehörde, KMU-Vertreter fürchteten hohe Verfahrenskosten und die Gewerkschaften und Verbände bangten um ihren Einfluss in der Wettbewerbskommission WEKO. Mit der Folge, dass sich keine Partei außer den Grünliberalen geschlossen hinter die Bemühungen von Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann stellte. 80 Nationalräte stimmten dafür, 99 dagegen. Johann Schneider-Ammann versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen.
Es ist nicht ein Scherbenhaufen, es ist jetzt einfach ein Halt. Und wir werden mit der Zukunft wieder über dieses Thema sprechen.
Bereits gibt es verschiedene Vorstöße, die Handelshemmnisse abbauen möchten. Und SP-Wirtschaftspolitikerin Susanne Leutenegger-Oberholzer kündet ebenfalls einen Vorstoss an für ein neues, schlankeres Kartellgesetz mit einem einzigen Ziel, die Hochpreisinsel Schweiz billiger zu machen.
Elisabeth Pestalozzi. Ja, wir vertiefen das Thema später hier im Rendezvous. Der Ceneri-Basistunnel kann fertig gebaut werden. Das Bundesgericht hat Einsprachen gegen Ausbauaufträge abgewiesen. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Der Ceneri-Basistunnel ist nicht irgendein Tessiner Tunnel. Der Ceneri ist die zwingende Fortsetzung des Gotthard-Basistunnels. Ohne Ceneri funktioniert die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene nicht. Entsprechend fatal war die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts letzten Dezember. Damals nämlich stoppte das Gericht den Ausbau des Tunnels, erklärte die Vergabe der Aufträge für ungültig. Doch nun hat das Bundesgericht dieses Urteil aufgehoben und Renzo Simoni, Vorsitzender der SBB-Tochterfirma Alptransit, freut sich. Das sei
für alle zusammen ein guter Tag, vor allem natürlich auch für all diejenigen Leute, die sich in diesen Ausschreibungen engagiert haben und ihr Bestmögliches gegeben haben, dass das zeitgerecht erledigt werden kann. Selbstverständlich auch für den atemquerenden Verkehr, für die schweizerische Verkehrspolitik, für alle zusammen.
Grund für den Streit waren Klagen der unterlegenen Firmen. Sie kritisierten die Offerten der Sieger, die rund 30% billiger waren als die der Konkurrenz. Das sei unrealistisch. Das Bundesgericht sieht das anders, die Urteilsbegründung ist allerdings noch nicht bekannt. Klar ist hingegen, dass der Ceneri-Ausbau nun Fahrt aufnehmen kann. Ziel bleibt, den Tunnel im Jahr 2019 in Betrieb zu nehmen, erklärt Renzo Simoni.
Es gibt Zusatzkosten, weil wir jetzt durch die Verzögerungen Beschleunigungsmaßnahmen ergreifen müssen, um diese Zeit wieder aufholen zu können. Wir gehen davon aus, dass es sich um etwa 5 bis 10 Millionen Franken handeln dürfte.
Bei einem Auftragsvolumen von 250 Millionen Franken verschmerzbar.
Sascha Buchbinder. Und nun zu Daniel Hofer mit weiteren Meldungen dieses Mittags.
Asylsuchende, die sich bei einer Überstellung in ein EU-Land renitent verhalten, können neu in Haft genommen werden. Der Ständerat hat einem Antrag des Bundesrats zugestimmt. Es geht dabei um Personen, die vor ihrem Aufenthalt in der Schweiz bereits in einem EU-Land als Flüchtlinge registriert worden sind. Dieses EU-Land muss das Dublin-Abkommen unterzeichnet haben. Die neue Haft wird angewendet, wenn der oder die Asylsuchende nicht mehr in Vorbereitungs- oder in Ausschaffungshaft genommen werden kann. Diese Haft hatte die EU verkürzt. Die Nidwaldner-Regierung beharrt auf der raschen Sanierung der ungesicherten Bahnübergänge im Kanton. Sie hat dem Kantonsparlament erneut ein Kreditgesuch vorgelegt, im Umfang von 3,8 Millionen Franken. Der Unfall bei Wolfenschiessen vor einem Monat zeige die Dringlichkeit der Sanierung der ungesicherten Bahnübergänge. Diese müssen bis Ende Jahr gesichert sein. Mitte August war ein Kleinbus mit einem Zug kollidiert. Drei Personen kamen ums Leben. Zuvor im Juni blitzte die Nidwaldner Regierung mit einem ersten Kreditantrag beim Parlament ab, aus Spargründen. Der Pharmakonzern Roche investiert mehr als eine halbe Milliarde Franken in seinen Firmenstandort Kaiseraugst im Kanton Aargau. Geplant sind vier neue Gebäude, in denen das Informatikzentrum des Unternehmens entstehen soll. Heute sind die IT-Anlagen in der Region rund um Basel verteilt. Wie Roche mitteilt, sollen im neuen Zentrum ab 2017 rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten können, fast doppelt so viele wie heute. In Deutschland soll der Besitz von Kinderpornografie härter bestraft werden. Die Regierung hat den Entwurf für die Reform des Sexualstrafrechts gebilligt. So soll etwa in Zukunft bestraft werden können, wer Fotos eines nackten Kindes herstellt oder verbreitet, ohne dass das Kind dafür posieren müsste. Im Gesetzesentwurf von Justizminister Maas wird auch die Verjährungsfrist nach sexuellen Übergriffen auf Jugendliche verlängert. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass viele Menschen erst in fortgeschrittenem Alter den Mut finden, ihre einstigen Peiniger anzuzeigen. Morgen stimmt die Bevölkerung Schottlands über die Unabhängigkeit von Großbritannien ab. Auch die neuesten Umfragen zeigen, das Resultat dürfte knapp ausfallen. Demnach hat sich der Abstand zwischen dem Nein- und dem Ja-Lager weiter verringert. Laut einer Umfrage der BBC kommen die Gegner einer Unabhängigkeit Schottlands noch auf 48%, die Befürworter auf 44%. Der japanische Elektronikkonzern Sony dürfte im laufenden Geschäftsjahr einen höheren Verlust machen als erwartet. Man rechne neu mit einem Minus von umgerechnet 2 Milliarden Franken, hieß es. Noch vor zwei Monaten gab Sony bekannt, der Verlust dürfte eine halbe Milliarde betragen. Nach der Krise mit dem TV-Geschäft bereitet nun auch das Geschäft mit Smartphones Sorgen. Der Konzern habe größere Abschreibungen vornehmen müssen, teilte Sony mit. Das Wetter: von Westen her ziehen Wolken auf. In den Bergen und in der Westschweiz gibt es lokale Schauer und Gewitter. Im Süden sind die Wolken dichter. Regen ist nur selten dabei. Es gibt beidseits der Alpen rund 23 Grad. Morgen ziehen im Laufe des Nachmittags gebietsweise Regen- und Gewitterwolken auf. Im Süden ist es oft bewölkt und zeitweise nass. Morgen gibt es rund 24 Grad im Norden und 21 Grad im Süden.
Gesichtscremen, Zahnpasta, Getränke, Kleider oder Schuhe. Nach wie vor sind dieselben Produkte in der Schweiz oft viel teurer als im Ausland. Der Bundesrat hat deshalb Vorschläge gemacht, um das Kartellgesetz anzupassen. Es sollte den Wettbewerb beleben und für tiefere Preise sorgen. Doch das Parlament hat die Vorlage regelrecht zerpflückt und heute gar Gansbach abgeschickt. Das Gesetz ist Makulatur. Philipp Burkhardt mit Reaktionen.
Die Vorlage stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Während Jahren haben die Räte darum gerungen, ob die Wettbewerbsbehörden schärfere Zähne erhalten sollen. Nach verlorener Schlacht muss Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann nun feststellen:
Es ist eine verpasste Chance.
Hinter den Kulissen hat sich in den letzten Wochen und Monaten eine ungewöhnliche Allianz aus Wirtschaft auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite zusammengetan, um das Geschäft zu bodigen. SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer sagt:
Ich habe noch nie ein Gesetz erlebt, bei dem so viel lobbyiert worden ist.
Die Interessenvertreter von rechts und links haben sich vehement dagegen gewehrt, ihren Einfluss in der Wettbewerbskommission WEKO zu verlieren. So haben selbst bei der SP, die eigentlich für mehr Wettbewerb in der Schweiz ist, 10 Nationalrätinnen und Nationalräte gegen die Gesetzesrevision gestimmt. Denn der Bundesrat wollte die grosse Wettbewerbskommission zu einem kleinen Wettbewerbsgericht umbauen, in dem Wirtschaftsverbände und linke Gewerkschaften nicht mehr vertreten gewesen wären. Nationalrätin Leutenegger-Oberholzer bilanziert:
Die Verkleinerung hat natürlich viele Verbandsvertreter bedroht und ich bin überzeugt, das war ein ganz wesentliches Argument.
Wirtschaftsminister Schneider-Ammann seinerseits verteidigt die geplante Verschlankung der Wettbewerbsbehörde, die der Vorlage nun wohl den Todesstoß versetzt hat.
Für mich war wichtig, dass wir die Wettbewerbsbehörde stärken. Und stärken heißt professionalisieren. Professionalisieren heißt, die Behörde auch etwas kleiner machen, um die Interessenvertreter reduzieren und damit auch die Anerkennung bei denjenigen, die geahndet werden, zu steigern. Man hat das nicht gewollt, ich nehme das zur Kenntnis.
Zur Kenntnis nehmen muss der Wirtschaftsminister auch die Fundamentalopposition gegen jegliche Verschärfung des Wettbewerbsrechts aus den bürgerlichen Parteien. Sie haben die grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob es eine Revision des Kartellgesetzes überhaupt brauche. SVP-Nationalrat und Gewerbeverbandspräsident Jean-François Rim sagt es so.
Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir fast keine Arbeitslosigkeit haben, dass wir in allen internationalen Vergleich die höchste Lebensqualität haben. Also, was wollen Sie ändern?
Die knallharten wirtschaftlichen Interessen von internationalen Konzernen und Markenherstellern hätten sich nun durchgesetzt, sagt auf der anderen Seite die Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz, Priska Bira-Haimo von der SP, schwer enttäuscht.
Wir hätten mit dieser Kartellgesetzrevision etwas gegen die Hochpreisinsel Schweiz tun können. Konsumentinnen und Konsumenten hätten profitiert, aber auch KMU.
Ja, die Schweiz bleibe eine Hochpreisinsel, stellt auch Wirtschaftsminister Schneider-Ammann fest. Und
wir haben es nach wie vor mit einem Einkaufstourismus zu tun, der nicht erwünscht ist. Ich hätte gerne diese Milliarden volkswirtschaftlich auf unserer Seite der Landesgrenze. Es muss in der nächsten Zeit darum gehen, dass wir vor allem die technischen Handelshemmnisse reduzieren. Da sind Vorstöße eingereicht worden im Zuge der Kartellgesetz-Revisionsdiskussion. Und das ist wohl der Weg.
Die SP ihrerseits gibt nicht auf. Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer will schon in den nächsten Tagen eine Motion einreichen,
die den Bundesrat beauftragt, sich zu konzentrieren auf den Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz, eine ganz kleine Revision des Kartellgesetzes zu prüfen, ohne die belastenden Teile.
Die hohen Schweizer Preise bleiben auf der politischen Agenda.
Das war ein Bericht von Philipp Burkhardt. Es ist 18 Minuten vor 1, das gibt es gleich bei uns. Zerbombte Häuser, keine Arbeit, kaum Perspektiven. Tausende Menschen verlassen den Gazastreifen, doch die Flucht ist gefährlich. Kein Vertrauen mehr. Der Bund setzt dem Dachverband der Schweizer Fahrenden ein Ultimatum. Er will einen Führungswechsel. Heuler, Raketen, Klöpfer. Vielen Hundebesitzern sind sie ein Graus.
Wir haben ihm sogar Gehörschütze angelegt, eines vom Schiessding. Das hat er fast nicht verkraftet.
Im Kanton Aargau sollen private Feuerwerke verboten werden. Die Bevölkerung hat zu entscheiden. Und seit Monaten pröbelt und tüftelt der Automatikerlehrling Basil Jung mit Sensorenmotörchen Lichtschranken.
Das ist so ein Luftkissen, das presst dann das Glas an die Wand, damit es nicht wegfällt. Nochmal ein Stopper.
Der 19-Jährige übt für die Schweizer Berufsmeisterschaften, die Swiss Skills in Bern. Sie riskieren auf dem Meer ihr Leben, um der Hoffnungslosigkeit und dem Elend im Gazastreifen zu entkommen. Tausende Palästinenser fliehen Richtung Europa. Auch auf einem Schiff, das am Sonntag vor Malta gesunken ist, sollen sich viele Menschen aus dem Gazastreifen befunden haben. Frage nun an Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann. Bei dieser Tragödie starben wohl rund 500 Menschen, offenbar die meisten davon Palästinenser. Was wissen Sie denn genaueres darüber?
Palästinensische Offizielle sprechen tatsächlich davon, dass die allermeisten der Bootsflüchtlinge aus dem Gazastreifen gekommen seien. Und eine Menschenrechtsorganisation in Gaza wird zitiert damit, sie habe Fälle von mehreren hundert Vermissten dokumentiert und sie legt nahe, dass überhaupt eine eigentliche Massenflucht im Gang sei aus Gaza. Die zuständige UNO-Organisation ist zurückhaltender. Sie hat Interviews mit Überlebenden geführt und spricht von verschiedenen Nationalitäten, Menschen auch aus Syrien, Ägypten und Sudan, also aus den verschiedenen Krisenherden der Region, die bei dieser jüngsten Bootstragödie vor Malta ums Leben gekommen seien. Aber sie sagt doch auch, dass in jüngster Zeit mehr Menschen aus dem Gazastreifen fliehen, und unter den Überlebenden, die die UNO befragt hat, waren tatsächlich auch solche aus dem Palästinensergebiet.
Im Gazastreifen herrscht seit Ende August Waffenruhe. Warum fliehen die Menschen gerade jetzt?
Wohl einfach, weil die Folgen des Kriegs nach wie vor dramatisch sind. Viele haben alles verloren. Zehntausende sind noch immer obdachlos. Die UNO ruft auch in Erinnerung, dass die israelische Artillerie halbe Wohnviertel zerstört hat. Und schon vor dem Krieg war in Gaza ja keine Hoffnung mehr zu spüren. Fast alle Jungen, die ich je getroffen habe dort, träumen davon, die Enge des abgeriegelten Gebiets zu verlassen. Irgendwie, Gaza wird von der islamistischen Hamas mit harter Hand kontrolliert. Und es ist wirtschaftlich vollkommen unter israelischer Kontrolle. Konkret dürfen viele höherwertige Rohstoffe oder Geräte nicht eingeführt werden, aus Sicherheitsgründen. Aber auch viele Endprodukte werden nicht exportiert, weil Israel auch das nicht zulässt. Es fehlt an Strom, an sauberem Wasser. Und wer sich da unter diesen Bedingungen etwas aufbauen will, sein eigenes kleines Unternehmen, seinen persönlichen Traum, der wird schnell frustriert. Damit aber verharrt Gaza in der Perspektivenlosigkeit und bleibt am Tropf der internationalen Nothilfe.
Die Lebensumstände sind prekär, aber auch die Flucht ist riskant. Wie kommen die Leute denn aus dem Land?
Es gibt eigentlich nur die Flucht via Ägypten. Offenbar bestehen noch ein paar wenige der Tunnel durch den Wüstenboden an der Grenze in Rafah. Und dann geht die Route weiter Richtung Nildelta. Aber schon dieser Landweg ist riskant. Das Gebiet im Nordsinai zwischen Rafah und Al-Arish ist militärische Sperrzone. Da kämpft die ägyptische Armee gegen Beduinenstämme, kriminelle Banden auch und dschihadistische Rebellen. Und dann kommt diese Überfahrt übers Meer, wo sich die Flüchtlinge in ihrer Verzweiflung den Schleppern ausliefern. Im konkreten Fall haben die Leute offenbar $2,000 oder mehr bezahlt für diese Passage, bei der dann die allermeisten ums Leben kamen.
Im Gazastreifen ist der Wiederaufbau im Gang, die Waffenruhe hält mehr oder weniger. Wo stehen eigentlich die Diskussionen im Friedensprozess?
Von Friedensprozess kann keine Rede sein. Es ist vorgesehen, dass sich die israelische Regierung und die Hamas zu einer zweiten Runde von Verhandlungen treffen, um alle die schwierigen Dossiers überhaupt erst anzusprechen, die bis jetzt ausgeklammert wurden. Aber die Positionen gehen so weit auseinander, dass man im Moment nicht sieht, wie daraus irgendeine dauerhafte, stabile Lösung werden sollte.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Philipp Scholkmann, unser Nahost-Korrespondent. Die jenische Minderheit in der Schweiz sorgt für Diskussionen mit Forderungen nach Plätzen für die Fahrenden, aber auch mit Geldproblemen ihrer Dachorganisation, der Ratgenossenschaft. Nun macht der Bund Druck. Zusätzliches Geld soll es nur geben, wenn der Vorstand der Ratgenossenschaft zurücktritt. Dieser reagiert empört auf das Ultimatum. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die Ratgenossenschaft der Landstraße hat finanzielle Schwierigkeiten. Das ist unbestritten. Es fehlt Geld in der Kasse, angeblich 120'000 Franken. Das lässt auch die Bundesbehörden aufhorchen, denn sie subventionieren die Ratgenossenschaft jährlich mit etwa 260'000 Franken. Das Bundesamt für Kultur hat sich jetzt bereit erklärt, der Ratgenossenschaft bei der Bewältigung der finanziellen Schwierigkeiten zu helfen. Allerdings nur, wenn der jetzige Vorstand zurücktrete.
Ja, wir stellen fest, dass es Dinge gibt, die sich verändern müssen in der Ratgenossenschaft, damit die Ratgenossenschaft weiter als Partner des Bundes agieren kann. Und in diesem Sinne ist unser Hilfeangebot an gewisse Bedingungen geknüpft.
Sagt David Vitali vom Bundesamt für Kultur, der damit einen Bericht von Tagesanzeiger und 20 Minuten bestätigt. Überrascht und enttäuscht reagiert Daniel Huber, der Präsident der Ratgenossenschaft, auf diese Rücktrittsforderung.
Dass man uns das Messer zum Hals tut und sagt, halt, wir würden 40'000 Franken geben und die wären bis Ende Januar zurückgetreten. Das können wir nicht annehmen, wenn wir nicht. Und wir sind keine irgendwelche Betrüger oder haben irgendetwas gemacht. Von dem haben wir wirklich das erfunden.
Dass es einen Fehlbetrag in der Buchhaltung gebe, ärgere auch ihn, sagt Daniel Huber. Aber dieser Fehlbetrag sei kleiner als behauptet und habe auch nichts mit seinem eigenen Lohn zu tun. Die Radgenossenschaft der Landstraße habe eine externe Stelle mit einer Überprüfung beauftragt. Und schon bald werde man genauer wissen, wo das Problem liege. Daniel Huber will jetzt versuchen, mit dem Bundesamt für Kultur das Gespräch zu suchen.
Wir probieren aus das Gespräch zu suchen. Ich glaube, auch der Bund muss es so wieder haben. Ich glaube, die Radgenossenschaft ist 40 Jahre auch in Ordnung gewesen.
Dass die Radgenossenschaft in den letzten 40 Jahren viel geleistet hat, das anerkennt auch David Vitali vom Bundesamt für Kultur.
Sie hat sich nicht nur für die sehr, sehr schwierige Platz- und Durchgangsplatzfrage eingesetzt, sondern hat auch Beratungsleistungen erbracht an denjenigen. Sie hat ein Dokumentationszentrum verwaltet. Sie hat die Öffentlichkeit informiert über die Belange derjenigen.
Man würde gerne auch in Zukunft mit der Radgenossenschaft zusammenarbeiten, heißt es beim Bundesamt für Kultur. Aber dafür brauche es bessere Strukturen und mehr Transparenz, sagt David Vitali. Und möglicherweise müsse sich die Organisation auf gewisse Aufgaben fokussieren. Denn
wir sind auch dem Steuerzahler gegenüber verantwortlich, dass unsere Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. Da gibt es gewisse Zweifel, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien.
Und diese Zweifel müssten ausgeräumt werden. Auf die Frage, ob es noch Verhandlungsspielraum gäbe bei der Rücktrittsforderung an die Adresse des Vorstandes, darauf antwortet David Vitali nicht direkt. Man wartet zuerst auf die offizielle Antwort der Radgenossenschaft der Landstraße. Der Präsident der Organisation hat bis nächste Woche Zeit, Stellung zu nehmen.
Wer feiert, der lässt es in der Schweiz immer öfters krachen. Sei es am 1. August in der Silvesternacht oder an einem großen Fest, Feuerwerk gehört für viele einfach dazu. Schluss damit fordert nun aber eine Initiative im Kanton Aargau. Private sollen kein Feuerwerk mehr zünden dürfen. Das gibt zu reden. Aus Aargau, Alex Moser.
Wenn die Raketen knallen, dann beklagen sich vor allem die Hundebesitzer. Viele flüchten am Nationalfeiertag mit ihren Tieren gar ins Ausland, um sie zu schonen. Auch diesen Herrn nervt die Knallerei. Sein Hund tut ihm leid.
Wir haben dann auch mal die Stahl hier, oder? Weil der ist fast am Hochlaufen. Wie älter er geworden ist, wie schlimmer ist es geworden, oder? Wir haben ihm sogar Gehörschütze angelegt, eines vom Schiessding.
Hunde sind bekannt dafür, dass sie die Luftheuler, Raketen und anderen Knaller nicht mögen. Aber auch Wildtiere und andere Lebewesen haben Mühe, sagt sein Kollege.
Katze geht zum obersten Kratzbaum mit Decke hoch, oder? Und im Garten habe ich Hühner und dann sind die Hühner Meter in der Luft, oder mindestens.
Die Tiere sind ein Argument von EVP-Grossrat und Anti-Feuerwerks-Initiant Sammy Richner. Im Parlament versuchte er kürzlich auch noch mit einem anderen Argument zu überzeugen, nämlich mit der Umweltbelastung, vor allem im Winter.
Das kann es wirklich geben, von mehreren Tagen bis mehrere Wochen sogar, dass wir fast Windstill haben, einen Nebeldeckel im Mittelland. Und wenn wir hier Feuerwerk in der Menge, wo es am Silvester abgelassen wird, in die Luft lässt und hocken bleibt, ist das tatsächlich ein ernsthaftes Problem, das nicht kurzzeitig ist.
Den Feuerwerksgegnern geht es in erster Linie darum, dass außer am 1. August keine Raketen, Vulkane und Sonnen gezündet werden, beispielsweise an Silvester.
Feuerwerk haben am 31. Dezember oder Silvester in der Schweiz überhaupt keine lange Tradition. Die kommen vom Ausland, sind reingeschwappt und Feuerwerkhersteller haben natürlich das gern gepusht.
Die Initiative fordert aber auch, dass am 1. August Private keine Raketen mehr abfeuern dürfen. Lediglich Tischbomben oder bengalische Zündhölzer wären dann im Aargau noch erlaubt. An diesem Eingriff in die Privatsphäre wollte sich keine Partei im Aargauer Parlament die Finger verbrennen. Die Parlamentarier lehnten die Initiative deshalb sehr deutlich ab. In der Bevölkerung wird die Initiative einen schweren Stand haben. Auch die besorgten Tierhalter sind nämlich gegen ein Verbot. Die Leute sollen es einfach nicht übertreiben.
Erst August oder im Silvester ein bisschen. Aber nicht einfach immer, oder?
Also es hat schon etwas besser. Früher haben sie 14 Tage vorher schon angefangen und 14 Tage nachher noch, oder? Dort hat es besser, das ist wahr. Früher haben sie viel früher angefangen, oder?
Ob Private keine Feuerwerke mehr zünden dürfen, dies entscheidet das Aargauer Stimmvolk im März.
Knatsch um Knaller, das war ein Bericht von Alex Moser. Floristinnen, Bootsbauer, Schweißer, Informatiker oder Bäcker. Ab heute messen sich in Bern die besten Lehrlinge der Schweiz. Rund 1000 junge Frauen und Männer kämpfen an den Swiss Skills in Bern in ihren Berufen um den Schweizer Meistertitel. Unter ihnen ist auch der 19-jährige Basil Jung aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Er macht eine Lehre als Automatiker. Seit Monaten bereitet er sich auf den Berufswettbewerb vor. Stefan Ulrich hat Basil Jung an seinem Arbeitsplatz getroffen.
Die Firma Stadler Rail in Altenrhein. 800 Arbeiter bauen hier Züge. Man arbeitet gerade an einem großen Auftrag aus Russland. 25 Doppelstöcke sind bestellt. Sie haben unter anderem Bodenheizung und ein Informationssystem für die Passagiere. Die Wagen sehen äußerlich fast fertig aus. Sie sind bereits in den Farben der Bahngesellschaft lackiert. Aber innerlich sind sie noch im Rohbau. Keine Sitze, keine Verkleidung, dafür viele Kabel, Rohre und Pneumatiksysteme. In einem der Wagen arbeitet Automatikerlehrling Basil Jung. Es ist warm in der Fabrikhalle, deshalb trägt der 19-Jährige rote Arbeitshosen mit kurzen Beinen. 4 Jahre dauert eine Lehre als Automatiker. Was lernt er denn eigentlich?
Man lernt erstmal Schaltschränke zu fertigen, dann sie auch zu prüfen. Dazu am Ende noch das Inbetriebsetzen des ganzen Zuges. Und je nachdem kann man auch noch ins E-Engineering zur Programmierung der SPSen.
SPSen, Steuerungen, die dafür sorgen, dass der Zug wie von Zauberhand funktioniert. Der Automatiker verknüpft die vielen Kilometer Kabel des Zuges am richtigen Ort. Dann öffnen sich zum Beispiel Türen automatisch, wenn der Zug hält, und der Lokführer kann den Rückspiegel elektrisch verstellen. An den Swiss Skills in Bern hat Basil Jung aber nicht mit Zügen zu tun. Morgen beginnt sein Wettkampf und dann erhält jeder Automatiker eine Kiste voll Schrauben, Motoren, Sensoren und Bändern. Aus diesen Teilen müssen sie dann, jeder für sich, in 3 Tagen eine Anlage bauen und programmieren, die verschiedene Arbeitsschritte automatisch erledigt. Was die Anlage können muss, erfahren die Automatiker erst, wenn der Wettkampf beginnt. Auf dem Firmengelände von Stadler Rail hat sich Basil Jung in einer leeren Baracke eine Übungsanlage aufgebaut. Die Firma ist sehr daran interessiert, dass er an den Swiss Skills gut abschneidet. In den letzten Monaten durfte er einen Tag pro Woche für die Berufsmeisterschaft trainieren. Seine Anlage transportiert nun auf Förderbändern kleine Glasflaschen. Ein Automat füllt sie mit Wasser, eine andere Station verschließt die Fläschchen mit einem Deckel. Basil Jung hat Sensoren, Lichtschranken und eben Steuerungen eingebaut.
Das ist der Stopper im Deckelmagazin. Das ist so ein Luftkissen, das presst dann das Glas an die Wand, damit es nicht wegfällt. Nochmal ein Stopper. Das Vakuum, damit wird der Deckel raufgezogen. Und noch der Zylinder, der dann runterpresst.
An den Swiss Skills misst sich Basil Jung mit 11 anderen Automatikern. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. In 2 Vorrunden wurden schon viele Interessenten ausgesiebt. Basil Jung ist gespannt auf den Wettkampf.
Es hat mich sehr wundergenommen, wie das so abläuft. Und da ich von der Firma Stadler die Zusage bekommen habe, dass ich da mitmachen darf, ist das eigentlich für mich auch ein bisschen ein Abenteuer dann von Anfang an gewesen.
Begonnen hat dieses Abenteuer, als Basil Jung sich mit der Berufswahl beschäftigte. Zuerst machte er eine Schnupperlehre als Polymechaniker.
Ich habe dann zufälligerweise genau in dieser Zeit in der Schule das Thema Elektrik gehabt und dadurch habe ich viel mehr diese Berufe auch erkundigt, die mit Strom zu tun haben. Und dadurch bin ich auf den Automatiker gestoßen, der handwerklich und mechanisch viel hat und habe dann aber auch noch andere Berufe mir angesehen, zum Beispiel den Elektroniker. Da war es mir aber schon fast wieder ein bisschen zu wenig handwerklich.
Als Automatiker kann Basil Jung nun Handwerk mit Denkarbeit kombinieren. Nächstes Jahr schließt er seine Lehre ab und danach geht er an die Fachhochschule. Basil Jung träumt aber davon, vorher nach Brasilien zu reisen. Dort finden nämlich nächstes Jahr die internationalen Berufsmeisterschaften statt. Wenn Basil Jung an den Swiss Skills in Bern Erster oder Zweiter wird, könnte aus dem Brasilien-Traum Realität werden.
Basil Jung gehört zu jenen jungen Leuten, die ihre Berufskarriere auf einer Lehre aufbauen. Ein Verfechter der akademischen Laufbahn hingegen ist der Bildungsexperte Walter Zimmerli. Warum er ein Studium für sinnvoller hält als eine Lehre, darüber sprechen wir gleich im ersten und vierten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Daniel Hofer.
Das neue Kartellgesetz ist im Parlament definitiv gescheitert. Es hätte gemäß Bundesrat zu besserem Wettbewerb und tieferen Preisen führen sollen. Der Generi-Basistunnel am Gotthard kann weitergebaut werden. Die Alptransit Gotthard AG muss die Bahntechnikarbeiten nicht neu ausschreiben, entschied das Bundesgericht. In Deutschland soll der Besitz von Kinderpornografie härter bestraft werden. Die Regierung hat den Entwurf für die Reform des Sexualstrafrechts gebilligt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.